Üblicherweise beginnen Gerüchte nicht mit einem Flüstersatz. Üblicherweise beginnen Gerüchte mit «Hast du schon gehört?» «Hast du schon gehört?» Und auch ich möchte heute Morgen mit «Hast du schon gehört?» beginnen. Hast du schon gehört? Der bekannte Radiomoderator hat dieses böse N-Wort gebraucht in einer Diskussion. Eigentlich sollte das keine Nachricht wert sein aus meiner Sicht. Denn diese Woke-Ideologie, die da dahinter steckt, ja, die ist auch unterschiedlich zu beurteilen. Hast du schon gehört? Italien hat jetzt eine ultrarechte Regierung bekommen. Ich hatte das große Vorrecht, mit jemandem zu sprechen an diesem Gemeindewochenende, der Italien kennt, seine Wurzeln auch in Italien hat. Und der hat mir erklärt und gesagt, weißt du, Faschismus in Italien ist nicht Faschismus in Deutschland. Und letztendlich müsste man das so erklären und sagen, also das ist meine Interpretation jetzt, dass ja, Italien gewählt hat und sie haben eine konservative Regierung, vielleicht in der Art und Weise. Also es ist unterschiedlich, was manchmal die Nachrichten bringen. Aber hast du schon gehört, der FC Luzern, der steckt in einer veritablen Krise. Der Mehrheitsaktionär, er möchte den ganzen Verwaltungsrat entlassen und möchte sie ersetzen. Dabei geht es nicht einmal zuerst um die Spieler. Ja, die Spieler, sie sind mit ihrer Leistung ein bisschen zurück gegenüber den Erwartungen, die man gehabt hat, sondern es geht vielmehr darum, die Krise ist darum eigentlich gewachsen und zu dieser Größe entstanden, weil jeder, der in diesem FC etwas zu sagen hat, an die Öffentlichkeit getreten ist und etwas gesagt hat, und in aller Regel hat er schmutzige Wäsche über andere gewaschen in der Öffentlichkeit. Und so hat dieses Reden übereinander diese Krise eigentlich kreiert. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, um was es mir geht. Es geht um das Reden. Wie reden wir? Was ist wirklich dran? Und ihr habt auch gemerkt, dass ich hier schon etwas kritisch bin, auch bei den offiziellen Nachrichten. Ich überlege mir immer wieder und versuche auch zusätzliche Informationen zu holen. Stimmt das wirklich so, wie das gesagt worden ist? Ich denke, es ist wichtig, dass wir denken. Und von mir her geht es darum, oder so sehe ich es heute Morgen, geht es darum, dass Gott eben uns schon gesagt hat, wie wir reden sollen. Und darüber möchte ich heute Morgen in dieser Predigt, Gemeindefamilie, weiß mehr von dir sprechen. Und ich lese den Text, den Heini bereits angekündigt hat. Ich lese ihn aus der Elberfelder Übersetzung. Und im Beamer haben wir eine gekürzte Variante. Hier sind einfach nur die Verse da, über die ich dann auch sprechen werde und die zu diesem Thema relevant sind. Epheser 4, Abvers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass er nicht mehr wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und da sie abgestumpft sind, haben sie sich selber der Ausschweifung hingegeben, im Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr ihn wirklich gehört und durch ihn gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Erstens, die Gemeindefamilie weiß mehr. Es ist ganz normal, in einer Familie kennt man sich und man kennt die Stärken, man kennt die Schwächen. Man weiß, wie Bruder und Schwester oder auch wie Eltern reagieren. Man weiß auch, ob man besser zum Vater oder zur Mutter geht, wenn man etwas möchte. Man kennt einander. Und das ist ganz klar einfach auch in der Natur der Sache. Ich habe aber auch gestaunt, dass gerade Jugendliche und Teenager oftmals sehr klar auch ein Sensorium haben für das, was echt ist. Also, dass sie auch erkennen, hier sind meine Eltern oder meine Geschwister, so wie sie eben sind. Oder vielleicht hier spielen sie auch etwas vor oder haben eine bestimmte Fassade oder so, dass sie präsentieren. Ich habe das gemerkt, als ich als Jugendpastor gearbeitet habe. Immer wieder sind junge Leute zu mir gekommen, Teenager, Jugendliche, haben gesagt, so ungefähr, weißt du, du kennst meine Eltern nicht wirklich. Sie sind am Sonntag anders. Und ich habe auch beobachten können, dass gerade dort, wo die Teenager, die Jugendlichen solche Sachen nie gesagt haben und ich selber auch den Glauben, die die Eltern gelebt haben, als echt beurteilt habe und als lebendig auch entdeckt habe, dass für die Jugendlichen es oftmals einfacher ist, eben auch diesen Jesus zu finden und zum Glauben zu kommen. Aber man kennt in einer Familie auch die Schwächen des anderen. Und manchmal gebraucht man die auch im Reden oder wenn man etwas erreichen will. Und man nützt diese Schwächen und oft sehr zielgenau trifft man genau dort. Einfach, damit es ein bisschen weh tut und damit man vielleicht leichter zum Ziel kommt. Oder wenn man Streit hat, dass man endlich als Sieger hervorgehen kann. Man kennt einander. Das ist ein verbales Geschoss dann, nicht ein wirklicher Pfeil. Also was man sagt, hat Auswirkungen. Und auch in der Gemeinde, auch bei uns in der Gemeinde, da gibt es gewisse Dinge, die nicht verborgen bleiben. Man weiß ein bisschen voneinander. Man kennt einander auch ein bisschen. Gerade in der Größe, wie wir sind, wir können jeden Einzelnen noch mit Namen kennen und ebenso auch ein bisschen etwas von ihnen erfahren. Und das ist ja auch gewollt. Wir wollen ja Beziehungen miteinander haben. Wir wollen einander näher sein und Anteil aneinander geben und auch Anteil aneinander nehmen. Aber es ist auch in der Gemeinde, denke ich, oftmals ähnlich wie überall dort, wo Menschen zusammen sind. In der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder auch irgendwo in einem Verein oder so. Man spricht über Leute. Es wird geredet. Und jetzt beginnt dieser Prozess, der dazu führt, dass dann eben einige Leute mehr über andere wissen als andere. Und auch mehr über dich vielleicht wissen, über mich vielleicht wissen, als ich selber. Jetzt beginnt dieser Prozess. Und das hat mehrere Gründe. Der Grund kann einfach der sein, dass es eben tatsächlich so ist, dass man, wenn man von außerhalb an ein Leben schaut, besser sehen kann, wenn Dinge vielleicht falsch oder schwierig sind, wie sie gehandhabt oder wie sie laufen. Und man kann es von außen oftmals deshalb besser beobachten, weil manchmal, auch ich kenne das, man hat einfach auch manchmal blinde Flecken und sieht sich selber vielleicht ein bisschen verklärt. Das ist ein möglicher Grund. Ein anderer möglicher Grund aber besteht darin, dass man es selber interpretiert, was man sieht. Und man hat seine eigene Brille auf. Und das ist vielleicht genau das, was bei diesem Tagesschausprecher passiert ist, der Italien eine ultrarechte Regierung attestiert hat. Er hat vermutlich genau das gesehen, faschistische Partei, okay, Deutschland, Faschismus, oh, das ist ultrakonservativ, das ist ultrarechts. Und hat so interpretiert, einfach aus Unwissen. Ich möchte ihm das attestieren hier. Und ja, das passiert auch bei uns. Überall, wo gesprochen wird, man interpretiert. Und dann fügt man noch ein bisschen etwas dazu. Und dann ist vielleicht das Resultat ganz falsch. Und man erzählt es trotzdem weiter. Und so entstehen Gerüchte und entstehen Dinge, die nicht so einfach sind. Und eben auch, andere wissen dann auf einmal sehr viel mehr über dich als du selber. Wir hatten bei uns in der Gemeinde, wo ich als Jugendpastor gearbeitet habe, das ist 25 Jahre her, hatten wir eine Situation mit einem jungen Mann. Und es geht hier um das, was wir auch in Jakobus 3, ich glaube Vers 5 ist es, lesen, wo es heißt, schau auf die Zunge, sie ist ein kleines Glied und sie rühmt sich großer Dinge. Und schau, welch kleines Feuer, die Zunge hat ein kleines Feuer, welch großen Wald kann sie entzünden. Und wir wissen, es braucht nur ein kleiner Funke, damit ein Waldbrand entsteht. Und genau das haben wir auch erlebt in einer bestimmten Situation mit einem jungen Mann. Er war relativ frisch bei uns in der Gemeinde, jung, gut aussehend, studierte an der ETH Zürich, also auch intelligent. Aber wie das so ist in einer Jugendgruppe, gerade wenn man, wie bei uns, 35 bis 40 oder 50 Leute gewesen sind, dann beginnt auch irgendwann diese Zeit, wo man als junger Mann oder als junge Frau sich beginnt umzusehen, gibt es vielleicht jemanden aus dem Gegengeschlecht, der mich interessieren würde? Und man beginnt eine Beziehung aufzubauen oder versucht eine Beziehung aufzubauen. Und in einer solchen Jugendgruppe ist es dann auch normal, dass sich Paare finden und den Weg miteinander gehen. Und jetzt war dieser junge Mann da und er machte vielleicht ein paar Schritte, ziemlich offen, ja genau, die Betroffenen lachen, oder? Macht vielleicht ein paar Schritte, versucht ziemlich offen und konkret auf eine junge Frau zuzugehen. Und er macht es vermutlich ein bisschen ungeschickt. Auf jeden Fall erhält er die Antwort von ihr, nein, ich kann mir keine Beziehung zu vorstellen, du bist nicht mein Typ. Und das ist eigentlich noch gar nicht so schlecht formuliert, finde ich. Du bist nicht mein Typ, das, ja, er ist vielleicht der Typ von jemand anderem, oder? Aber auf jeden Fall hat er das gehört und im Gegensatz zu diesem jungen Mann, der relativ neu bei uns in der Gemeinde war, war diese junge Frau, die er angesprochen hat, Kernmitglied. Und sie war zusätzlich auch eine der Personen, und die gibt es ja auch überall, die gut vernetzt sind. Und wenn irgendetwas Neues da ist, dann wird es auch geteilt. Und so hat auch sie ihren Freundinnen wahrscheinlich erzählt, hey du, da ist dieser Typ auf mich zugekommen, er wollte eine Beziehung mit mir, aber ich habe ihm dann gesagt, er ist nicht mein Typ und so. Und dann hat sie vielleicht noch so nachgeschoben, hey passt auf, er ist ziemlich verzweifelt auf der Suche nach einer Beziehung. Und jetzt hatte dieser junge Mann seinen Ruf weg. Er war bei all den vielen jungen, hübschen, intelligenten Frauen nicht ihr Typ. Einfach nicht mehr ihr Typ. Und wir haben das da auch gemerkt in der Leitung und wir haben versucht, ich habe versucht, mit mehreren Frauen ein bisschen zu reden und zu spüren, was da abgegangen ist. Und da ist eine Wand. Da ist einfach eine Wand. Und wir haben gemerkt, da hilft einfach Beten. Und wir haben dann gebetet und auch Gebetserhörung erlebt. Und ein paar Monate später ist dieser junge Mann dann zurückgekommen aus einer Ferienwoche, aus einem Lager mit anderen gläubigen Menschen und hat gesagt, ich bin verliebt und ich stehe in einer Beziehung. Und heute ist er verheiratet, er hat zwei Söhne und seine Söhne sind bereits in dem Alter, wo sie wahrscheinlich ihrerseits in Beziehungen stehen oder Beziehungen suchen. Also solche Dinge können ausgelöst werden durch Gerüchte. Und das ist eigentlich noch harmlos, was ich hier geschildert habe. Und immer mehr tun sich auch Dinge auf, die noch mehr als diesen Schritt gehen, die weitergehen. Da wird nämlich sehr bewusst oftmals negative Aussagen werden gestreut. Ganz bewusst, um falsch zu informieren, um zu integrieren oder um bewusst zu diffamieren. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz plakativ und beispielhaft immer wieder oder immer mehr vor Wahlen sehen, wenn verschiedene Leute gegeneinander antreten, Politiker, und der eine gräbt irgendeine Leiche aus dem Keller des anderen und macht das öffentlich, oder er findet irgendeine Leiche und macht das öffentlich. Und da müssen die Leute schon sehr viel ertragen. Und das alles ist aus meiner Sicht weit über jeder Grenze des guten Geschmacks und auch weit über jeder Grenze von Wertschätzung gegenüber einer anderen Person. Und dank Internet, ist es auch schwierig, solche Gerüchte wieder loszuwerden, weil sie bleiben. In der Bibel lesen wir diesen Satz, wo es heißt, wo das Holz zu Ende geht, da erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, kommt der Zank zur Ruhe. Wo kein Ohrenbläser ist, kommt der Zank zur Ruhe. Aber wenn das Internet einfach nicht vergisst, kann das immer wieder und immer wieder aufgewärmt werden oder hervorgeholt werden. Wie sollen wir nun umgehen mit unserem Reden? Das bringt mich zu zweitens, gib deinem Reden gute Voraussetzungen. Unser Text, den wir hier haben, er vergleicht unser Verhalten ganz allgemein, aber eben auch unser Reden ganz speziell unter zwei Vorbedingungen. Das eine ist mit Christus und das andere ist ohne Christus. Und ohne Christus beschreibt unser Text das Denken und daraus folgt ja dann auch das Reden als nichtig oder man könnte auch sagen als eitel oder als töricht, das lesen wir im Vers 18. Oder als verfinstert, das lesen wir im Vers 19. Und offensichtlich, das kennen wir oder holen wir aus dem Text raus, ist das eine Folge eines Herzens, das verstockt ist oder eben ein Herz, in dem Christus nicht zu Hause ist. Ein Herz, in dem Christus nicht die Herrschaft bekommen hat. Es geht also einmal mehr um diese zentrale Funktion des Herzens. Und man könnte das versuchen, grafisch darzustellen, was dieser Text hier sagt. Wir haben hier ein Herz. Und in diesem Herz wohnt Christus nicht. Das bedeutet, das Denken ist dann nichtig oder eben eitel. Und das Handeln daraus, Reden und Handeln daraus, das wird unrein. So lesen wir es im Text. Im Gegensatz dazu haben wir ein Herz, in dem Christus wohnt. Ich zeichne das mit diesem kleinen Kreuz hier. Daraus folgt, dass das Denken immer mehr wahr wird und das Reden und das Handeln daraus rein ist. So ungefähr könnte man sich den Text grafisch darstellen. Und nun gibt es vielleicht Leute, die zuschauen am Livestream oder auch hier sind, die sich jetzt sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass Christus in meinem Herz sein kann. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich Jesus die Herrschaft über mich geben soll. Und sie fragen sich vielleicht auch, warum? Wir sehen in der Bibel an verschiedenen Orten und ganz speziell auch in Epheser 2, also zwei Kapitel vor unserem Text, Verse 1 bis 10, wie Gott die Menschen beschreibt. Und er beschreibt dort und sagt ziemlich wörtlich, der Mensch ist in seinen Vergehungen und Sünden tot. In den Augen Gottes, in seinen Vergehungen und Sünden ist der Mensch tot. Aber mit Christus kann er aus dem Tod wieder ins Leben gebracht werden, auferweckt, mit Christus auferweckt, auferstehen, ins Leben hineinkommen wieder. Der Mensch ist tot in den Vergehungen und Sünden. Unsere Sünde, unsere Vergehungen sind also das Problem gegenüber Gott. Sie stehen im Weg. Sie machen uns in den Augen Gottes tot. Und das große Problem ist das, jeder Mensch hat diese Sünden und diese Vergehungen. Er hat irgendwo einen Punkt, einen Bereich, einen Ort, an dem er eben nicht so gelebt, gehandelt oder gesprochen hat oder in seinem Herzen so gedacht hat, wie Gott das eigentlich sich wünscht. Und das zweite Problem ist, kein Mensch kann sich aus diesem Todsein vor Gott selber wieder zurück ins Leben holen. Aber die gute Nachricht ist die, Jesus Christus ist gekommen, er ist gestorben am Kreuz und hat deine und meine Vergehungen und Sünden am Kreuz bezahlt. Mit seinem Tod, mit seinem Leben, er hat sein Leben gegeben, damit wir eben nicht dafür zahlen müssen. Und das Einzige, was wir jetzt tun können, wir können auch sagen, okay, das ist mir gleich, und uns entscheiden, unser Leben so weiterzuleben. Aber wenn wir das nicht wollen, dann ist das Einzige, was wir tun können, ist, dass wir uns eingestehen zuerst. Eingestehen, es stimmt, ja. Ich habe Dinge gemacht, die sind vor Gott nicht gut. Und dann zu sagen, und ich bin so froh, Jesus, dass du einen Weg bereit gemacht hast, auf dem ich zurück in dieses Leben kommen kann. Und ich möchte dir die Herrschaft geben über mich. Und zwar ganz. Nämlich so ganz, wie Jesus Christus sich selber gegeben hat ans Kreuz, damit er unsere Schuld zahlen kann. Also total. Und darum laden wir Jesus Christus vielleicht in einem kleinen Gebet ein, im Sinne von, bitte vergib mir meine Fehler, reinige mich, komm in mein Herz, nimm die Herrschaft ein und lebe mit mir dein Leben. Oder ich möchte mit dir mein Leben leben. Das ist dieses Sterben und dieses Mitauferstehen, was wir eben auch hier im Text haben. Wir nennen das dann auch Wiedergeburt oder Neugeburt. Oder wir lesen in der Bibel, darüber lesen wir auch in der Bibel, und wir lesen in der Bibel darüber, dass Gott sagt, dieser Moment ist, da nehme ich das steinerne Herz raus und ich gebe ein fleischernes Herz in diesen Mensch rein. Aber tatsächlich passiert eigentlich das, dass bei der Wiedergeburt der Mensch ein neuer Geist bekommt. Und dieser Geist ist einfach das Zentrum des Herzens, dessen, was die Bibel Herz nennt. Und jetzt beginnt dieser Prozess. Jetzt beginnt dieser Prozess. Die Voraussetzungen sind schon fast gut, aber jetzt beginnt dieser Prozess. Der Heilige Geist hat diesen Geist da erneuert, wieder lebendig gemacht. Und der Heilige Geist, er wirkt jetzt. Und dieser Prozess nennt die Bibel Heiligung. Und das ist ein Weg, auf den jeder von uns sich befindet und wahrscheinlich bis ans Lebensende befinden wird, weil wir nie zu dieser Perfektion kommen werden, wie Gott das sich eigentlich vorgestellt hat. Aber er ist mit uns unterwegs, durch seinen Heiligen Geist. Er ist mit uns unterwegs. Und dieser Prozess der Heiligung ist ein Prozess, den hauptsächlich Gott trägt. Wir könnten auch sagen, du und ich, wir sind Gottes Projekt. Er arbeitet an uns und er bleibt dran bei uns. Und das beginnt dann so, dass zuerst Dinge bewusst werden. Der Heilige Geist uns überführt von Dingen, die wir eben auch falsch gemacht haben und von denen wir vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, dass unser Herz so neidisch gewesen ist oder so habsüchtig gewesen ist. Und diese Dinge werden dann nach und nach bewusst und wir können jetzt, und das ist unsere Seite, das ist ein Teil, den wir tun können, diese Dinge zur Vergebung bringen, ans Kreuz bringen. Immer wieder Jesus sagen, Herr, vergib mir, das war falsch, bitte hilf mir auf diesen richtigen Weg zu gehen und das zu lassen. Und dann geht es weiter. Der Heilige Geist wird immer mehr vom Herzen, er wird das Herz immer mehr beeinflussen und natürlich auch das Denken. Auch das wird er beeinflussen. Immer mehr möchte er hier ein bisschen Veränderung geben. Und manchmal auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Die Bibel sagt, wir sollen erneuert werden in unserem Denken. Erneuert werden. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen. Und unser Teil dazu ist, dass wir uns eben ganz intensiv immer wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen. Denn das Wort Gottes, die Bibel, sagt selber, das Wort Gottes ist wie das Wasserbad, das uns reinigt und das uns erneuert in unserem Denken. Denn das Wort spricht ganz direkt und zuerst konkret unseren Intellekt auch an und verändert hier Denkstrukturen, Denkmuster und Denkabläufe, aber auch einfach Gedanken. Und es füllt sie mit göttlichen Gedanken. Und das wird auch unser Denken immer mehr wahr machen. Wahr. Und wahr ist so wichtig, weil wahr eben dann auch uns beeinflusst. Also unser Denken, wenn es wahr ist, ist so wichtig, weil es eben auch unser Reden und unser Handeln beeinflusst. Und so geht es weiter. Und so, wenn wir hier beim Denken arbeiten, beim unserem Herz arbeiten lassen, auf Gott, wo er führt und wo er leitet, mit aufspringen, uns tragen lassen von seinen Impulsen, dann werden wir diese Voraussetzung schaffen, die wichtig ist und die gut ist für unser Reden. Und das bringt mich jetzt zu drittens. Gewinne an Rededisziplin. Und hier haben wir jetzt noch diesen weiteren Schritt. Die Bibel sagt, unser Text sagt, legt ab die Lüge. Redet die Wahrheit, oder? Und es sagt weiter, nicht Schlechtes komme aus eurem Mund oder Faules, heißt es hier, sondern redet Gutes und zwar solche Dinge, die dem, der zuhört, Gnade gibt. Also das Geschenk Gottes gibt, damit er oder wir auferbaut werden können. Es ist ein Schritt, den wir hier auch tun sollen oder tun können. Aber noch einmal, im Kern geht es hier nicht darum, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt brauche ich die Superdisziplin, um mein Reden und mein Handeln zu kontrollieren, nur das Richtige zu sagen und nicht das Falsche zu sagen und so weiter, sondern es geht um diese Beziehung zuerst. Wir stehen in dieser Beziehung und da ist die Kraft des Heiligen Geistes, da ist die Weisheit Gottes, die in uns wirkt. Jesus Christus lebt in uns. Und er wirkt und er verändert und er hilft und er trägt. Und da setzen wir auf die Beziehung. Wir versuchen zu schöpfen aus dieser Tiefe der Beziehung, die wir mit Gott leben und erfahren haben. Wir schöpfen diese vier Ws. Das erste W ist das Wesen Gottes. Wenn wir Gott kennen, wie er wirklich ist, das wird uns prägen. Das wird uns beeinflussen. Und wir werden leiden, wenn wir Leid sehen, mitleiden, weil Gott leidet unter Leid. Und wir werden uns auch freuen mit den Freunden, weil Gott freut sich auch. Das zweite W, das sind die Werte Gottes. Und die lernen wir hauptsächlich kennen, noch einmal und wieder, durch die Beschäftigung mit dem dritten W, Wort Gottes. Wir brauchen das. Es zeigt uns, wer Gott ist. Und es zeigt uns, was Gott erwartet oder wir gedacht hat, dass wir leben sollen. Und wenn wir geprägt sind von dem und auch immer mehr dieses vierte W, nämlich die Weisheit Gottes, erfahren und schöpfen können, dann wird uns das bei Entscheidungen helfen. Und wenn das so ist, dann werden wir immer mehr eben auch die Beziehung pflegen. Das ist natürlich hier so wichtig, oder? Die Beziehung zu Gott. Und dann werden wir auch diesen Punkt schaffen können mit der Hilfe Gottes und mit dem Wissen, Jesus trägt uns da und wir werden eine Disziplin vom Reden auch entwickeln können. Und wirklich genau diese Dinge sagen, von denen Gott möchte, dass wir sagen, von denen wissen, dass sie gut sind, dass sie die Kriterien erfüllen. Wahrheit zum Beispiel ist eines der Kriterien. Ich komme darauf zurück. In den Sprüchen haben wir viele Weisheitssätze. Und unter anderem gibt es auch viel, was gesagt wird über unser Reden. Und natürlich auch Positives. Und ein paar möchte ich jetzt vorlesen. Sprüche 10, Vers 11. Das ist jetzt dein Reden. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Eine Quelle des Lebens. Nicht nur das, was du sagst, kann Leben bewirken, sondern das, was du sagst, kann zu einer Quelle werden, die für viele zum Leben führen kann. Sprüche 11, Vers 11. Durch den Segen des Aufrichtigen steigt eine Stadt auf. Durch den Mund des Gottlosen wird sie niedergerissen. Was für eine Macht ist im Reden? Denn Segen ist ja etwas, was wir sprechen. Der Segen des Aufrichtigen baut auf. Wenn wir einander segnen, bauen wir einander auf. Wenn wir unsere Regierung segnen, bauen wir unsere Regierung auf. Was für eine Macht ist in unserem Reden? Wir lesen das auch in Jakobus 3. Das ist ein Kapitel, auf das ich heute kaum eingehe, aber das sehr wertvoll wäre, da dazugenommen zu werden. Sprüche 12, Vers 18. Die Zunge der Weisen fördert Heilung. Seelische Heilung, aber auch körperliche Heilung. Die Zunge der Weisen fördert Heilung. Sprüche 15, Vers 2. Die Zunge der Weisen fördert Erkenntnis. Auch das etwas, was so wertvoll ist. Wie reden wir also? wir reden die Wahrheit. Das ist, denke ich, schon ganz klar zum Vorschein gekommen. Wir reden die Wahrheit. Und deshalb prüfen wir manchmal auch Aussagen in den Mainstream-Medien oder in anderen Medien sowieso. Stimmt es? Sind sie wahr? Stimmen sie mit dem Wort Gottes überein? Aber wir reden die Wahrheit auch in Liebe. Denn Gott ist die Liebe. Und sein Wort sagt, die Liebe deckt die Menge von Sünden zu. Und wenn jetzt jemand kommt und vielleicht auch zu Recht darauf hinweist, hey, hast du gesehen, dieser Typ da, der geht doch bei euch in die Kirche, aber was er da macht, das ist nicht richtig. Dass du dann ja sagst, stimmt, die Wahrheit. Aber dazu fügst, ich bin gespannt, wie Jesus jetzt das verändern wird. Denn er ist erst kürzlich mit Jesus unterwegs. Und Jesus, er ist das Projekt von Jesus. Jesus geht mit ihm um. Wir werden sehen, wie sich das verändern wird. Oder? Dass man auferbauend redet. Und dass man darauf Wert legt, dass es eben zum Aufbau dient. Nicht nur am Gegenüber, sondern auch zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, dass wir Positives reden, dass wir das sagen, was wir empfinden und dazu sagen, und Gott wirkt oder Gott ist dabei. Denn letztendlich leben wir alle aus der Gnade Gottes. Aber dass wir hier auch das Wort ergreifen und sprechen, weil es wichtig ist, denn wenn nicht geredet wird, wenn nicht gesegnet wird, dann passiert auch dieser Aufbau nicht, der durch das Reden passieren kann. Jesus ist unterwegs mit uns. Er verändert unser Reden. Genau in diesem Sinn. Lieferst du dich immer wieder neu aus? Bist du bereit, dort deinen Teil dazu zu fügen, wo er gefragt ist? Denn Jesus möchte sich ein Volk vorbereiten. Ein Volk mit reinem Herzen und ein Volk mit reinem Lippen. Zephania 3, Vers 9. Und du und ich, wir wollen dazugehören, oder? Amen.